Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Rogal.
Hi, schön, dass ihr da seid. Uns hat eine Nachricht erreicht.
Hallöchen zusammen. Mein Name ist Vasilina. Ich komme gebürtig aus Weißrussland, aus dem Städtchen Brest und wollte ja mit euch über ein Thema sprechen, das mir wirklich auf dem Herzen liegt.
Das haben wir dann auch getan. Vasilia wurde in ihrem Bekanntenkreis kritisiert, weil sie ihre Familie in Russland und Weißrussland besucht hat. Sie musste sich rechtfertigen und das hat sie schwer getroffen. In dieser Folge reden wir später noch mit einem Historiker, der uns die Anfeindungen in Deutschland gegenüber Menschen mit russischen Wurzeln einordnet. Den Beginn macht jetzt Vasilia. Wir haben telefoniert, wie sie sich jetzt fühlt, was sie sich wünscht. Darüber haben wir gesprochen. Hallo.
Hi.
Erzähl uns doch gerne nochmal genauer, wo deine Familie überall lebt.
Okay, also meine Mutter und ich, wir kommen beide aus Brest, das ist westlich von Weißrussland. Mhm. Und meine Tante, mein Cousin, meine Cousine und der Rest der Familie, die kommen aus St. Petersburg, also aus Russland.
Wie wichtig ist das für dich, deine Familie zu besuchen?
Sehr wichtig. Meine Familie bedeutet mir super viel, auch wenn ich mit 11 nach Deutschland ausgewandert bin, habe ich doch über die letzten Jahre eigentlich die 1 bis 2 Mal im Jahr besucht und habe immer noch super viele Freunde dort und würde mich auch mehr als Weißrussisch sehen als Deutsch, auch wenn ich jetzt hier die letzten Jahre aufgewachsen bin.
Und wie viel bekommst du mit vom Alltag, also vom Leben deiner Tante oder deiner Cousins, Cousinen auch?
Also dadurch, dass ich eigentlich permanent auf sämtlichen Internetplattformen mit denen am Schreiben bin, bekomme ich doch sehr viel mit. Also ich habe jetzt auch gerade einen sehr engen Kumpel, der selbst aus St. Petersburg kommt und jetzt gerade auch neben mir sitzt. Und er erzählt mir eigentlich auch täglich irgendwie, was da gerade los ist.
Gibt es denn zwischen euch Tabuthemen, also jetzt gerade den Krieg Russlands gegen die Ukraine? Sprecht ihr über sowas oder seid ihr da eher verhalten miteinander?
Wir sprechen schon darüber. Es gibt Tage, da möchte man einfach nur das schöne Wetter genießen und sich die Laune nicht vermiesen. Aber im Grunde genommen fühlt man wie so eine Schwere und man möchte doch mit Gleichgesinnten diese Gedanken teilen. Und man möchte ja auch irgendwie das loswerden unter Freunden. Also man spricht schon darüber, auch wenn die Stimmung danach eher bedrückt ist.
Ja, verständlich. Das heißt aber auch, dass du, sag ich mal, die politische Meinung da schon kennst von deiner Familie.
Ja, definitiv. Also ich verstehe auch, dass meine Meinung wahrscheinlich bei meiner Familie anders angesehen wird, denn ich bin ja physisch doch noch in Deutschland und ich lese ja auch deutsche Nachrichten. Und das heißt, die Leute wissen ja auch, okay, sie sieht einen Teil von dem, was hier passiert, und zwar den Teil, den wir ihr auch zeigen.
Was denkt deine Familie gerade über den Krieg, über die Situation?
Also meine Familie, und ich spreche da jetzt wirklich persönlich über meine Leute, sie sind für den Frieden. Also sie möchten einfach nur, dass die Kinder, die Enkelkinder in einer friedevollen Welt aufwachsen und nicht das erleben müssen, was andere Leute, Bekannte oder Freunde von mir sehen und gerade selbst erleben. Und mein Opa, er kann sich auch selbst noch an den Zweiten Weltkrieg erinnern und immer wenn ich sehe, wie er davon erzählt, dass er gerade selbst realisiert, dass sein Urenkel das eventuell mitbekommen könnte, also das zerbricht mir jedes Mal das Herz.
Das stelle ich mir sehr schwer vor, solche Gespräche dann auch zu führen. Du hast in deiner Sprachnachricht noch erzählt, dass als du das letzte Mal in Russland warst und deine Familie besucht hast, du dich gegenüber deinen Bekannten rechtfertigen musstest. Was hast du in diesem Moment gedacht?
Ich habe da wirklich Unverständnis erfahren. Also ich habe mich in dem Moment so persönlich angegriffen gefühlt, als wäre da ein kleiner Krieg. Also klar, blöder Vergleich, aber es wäre es wirklich so ein Angriff mir gegenüber gewesen, als wäre ich es schuld, dass die Umstände, die dort gerade herrschen, dass ich dafür Verantwortung tragen muss, dass ich diejenige war, die ja mit Schuld daran ist. Und meine Familie halt auch, weil ich bin ja Teil meiner Familie, die dort lebt.
Das stelle ich mir auch als ganz schön Schock vor. Also ne, man macht etwas, was sich ganz natürlich für einen selbst anfühlt. Du hast da deine Familie besucht und dann ist man auf einmal in so einer Rechtfertigungsposition.
Ja, definitiv. Also ich Ich finde auch meinen Besuch jetzt keinen politischen Akt, den ich ausgeführt habe. Also bei dem Besuch zielte ich darauf ab, meinen Cousin oder meine Familie in St. Petersburg einfach mal wiederzusehen und die Kinder in den Arm zu halten, mit denen zu lachen und einfach für einen Moment glücklich sein und nicht eben an die ganzen Rahmenbedingungen zu denken, die gerade eigentlich herrschen.
Begegnen dir eigentlich solche Reaktionen oder Sprüche häufiger oder war das jetzt das erste Mal?
Also eher weniger. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es mir selbst einrede. Also ich finde manche Kommentare so teilweise,
Kannst du da ein Beispiel nennen? Oder also ist manchmal auch schwer aus dem Stegreif?
Also wenn ich zum Beispiel jetzt auf der Arbeit bin und es fragen mich Kollegen so, ja, hey, was denkst du denn über die Situation? Und ich frage mich dann, okay, nicht, dass ich jetzt Schuld daran hätte, aber ich denke, ist da irgendwie ein Hintergedanke dabei? Natürlich, also ich denke nicht, aber es fühlt sich doch so an. Das ist so, ich kann nicht zu diesen Gedanken von mir. Ich würde es auch gerne abstellen, weil ich ziemlich gut mit meinen Kollegen dran bin. Aber dieses Gefühl kommt doch auf.
Ja, und vor allem bist du ja dann eigentlich auch wieder in so einer Position, wo du was sagen musst, ne, wenn du darauf direkt angesprochen wirst.
Das stimmt.
Kannst du denn mit deiner Familie darüber sprechen, dass du Kommentare von außen bekommst?
Ja, tatsächlich schon. Beziehungsweise meine Mutter, die mit mir in Deutschland lebt, ist eigentlich die einzige Person, die das wirklich nachvollziehen kann, weil sie ist ja in der genau gleichen Position. Mhm. Also all meine Freunde in Weißrussland oder auch meine Freunde in Deutschland, sie sehen ja eben nur ihre Seite. Aber meine Mutter ist wirklich mitunter die einzige Person, die das genau nachvollziehen kann.
Was würdest du dir wünschen in solchen Situationen?
Also in solchen Situationen würde ich mir einfach wünschen, dass die Leute kurz innehalten und sich selbst mal fragen, okay, was kann diese Person, die ich jetzt darauf anspreche, was kann sie für die Situation? Denn ich bin ja auch nur ein kleiner Teil von so vielen Leuten und ich möchte jetzt auch mich eigentlich nicht politisch äußern, aber ich weiß für mich selbst, dass ich einfach nur für den Frieden bin und ich bin mir auch ziemlich sicher oder ich weiß auch zu 100%, dass meine Familie auch niemals so etwas zulassen könnte. Und ja, das wünsche ich mir, dass die Leute, die mich eigentlich kennen, dass sie das auch wissen würden. Ja.
Sehr nachvollziehbar. Vaselina, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und über so ein verletzliches Thema gesprochen hast.
Gerne und vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova.
Bestimmt habt ihr das auch mitbekommen. Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine wurden Menschen mit russischem Background hier in Deutschland beleidigt, auch bedroht. Und Restaurants und Läden, die als russisch wahrgenommen wurden, die hat es auch ab und an getroffen. Wir wollten das eingeordnet bekommen und haben dafür mit Yannis Panayiotidis gesprochen. Er ist Historiker und Migrationsforscher an der Uni Wien. Hallo.
Hallo.
Wie weit verbreitet sind denn Anfeindungen gegen Menschen, die als russisch wahrgenommen werden?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil es von Anfang an, also seit dem 24. Februar, seit Beginn dieses Krieges jetzt, Berichte in diese Richtung gab, dass es da Anfeindungen gab, dass es Vorfälle gab. Und manche von diesen Berichten waren auch glaubwürdig, und andere aber eben auch nicht. Also es war klar, dass da auch mitgespielt wird, dass da Ängste geschürt werden von interessierter Seite, also von russischer Propaganda konkret. Und das macht es eben schwer, es wirklich einzuschätzen, wie weit verbreitet es ist. Es kam auf jeden Fall zu Vorfällen und es geht auch nicht darum, irgendwie zu sagen, dass die alle nicht echt waren oder Menschen ihre Diskriminierungserfahrung abzusprechen. Aber es wurde eben auch über die Gebühr zum Teil aufgebauscht, um eine Angststimmung zu erzeugen.
Was waren für dich Vorfälle, die glaubwürdig waren?
Ja, glaubwürdig war zum Beispiel, wenn Leute erzählen, also Leute, die ich auch kenne, denen ich vertraue, wenn die sowas erzählen, dass die sagen, Kindern in der Schule wurde irgendwie was Dummes gesagt oder ja, es gab irgendwie Bemerkungen in diesem und jenem Zusammenhang. Sowas ist schon glaubwürdig und die Fälle von irgendwelchen Läden, Tanzschulen und so weiter, wo es ja Berichte gab, die attackiert wurden, das ist schon auch denkbar, ja, das, beziehungsweise das ist plausibel. Aber es ging ja bis hin zu solchen Geschichten, dass ja angeblich sogar Leute getötet wurden, russischsprachige Menschen, angeblich sogar von ukrainischen Flüchtlingen. Da versuchten Leute dann auch solche Horrorgeschichten zu verbreiten, um Stimmung zu erzeugen. Und da war ganz klar, das waren Fakes, die allerdings glücklicherweise in diesem Fall auch schnell als solche enttarnt wurden.
Die russische Botschaft in Deutschland, die hatte ja auch über vermeintliche Russenfeindlichkeit berichtet. Was ist da dran?
Naja, die Tatsache, dass sich die russische Botschaft da so dahinter geklemmt hat, lässt einen halt schon hellhörig werden in dem Zusammenhang, wenn man so ein bisschen beobachtet hat, was in den letzten Jahren passiert ist. Und als jetzt im Frühjahr die Botschaft ankam und sagte, Vorfälle sollen gemeldet werden und es gibt diese krasse Russophobie, dann klingelten halt schon so die Alarmglocken, dass man dann sagte, okay, da wird auch wieder versucht, in diese Richtung Stimmung zu machen. Und bis zu einem gewissen Grad hat das ja auch funktioniert. Also diese Autokorsos, die man im Frühjahr ja in verschiedenen deutschen Städten beobachten konnte, wo dann Autos mit russischen Fahnen durch die Gegend fuhren, die haben ja nicht so explizit für den Krieg oder für Putin mobilisiert, sondern gegen Diskriminierung. Ja, also da wurde tatsächlich diese Stimmung auch aufgegriffen und traf auch auf Resonanz in den Communities.
Wenn Anfeindungen passiert sind, was steckt deiner Meinung nach dahinter? Was ist da die Motivation nochmal ganz klar?
Es kommt vermutlich so ein bisschen drauf an, wer der Urheber der Anfeindung ist. Also wenn es sich bei den Leuten, die sich feindlich äußern, beispielsweise um Ukraine oder ukrainische Geflüchtete handelt, dann könnte es halt ein durchaus verständlicher Groll vor dem Hintergrund von persönlicher Erfahrung sein. Es kann aber eben auch schlicht und ergreifend dumpfer deutscher Rassismus sein, sagen wir mal. Also das kann man ja durchaus beobachten, dass Leute jetzt auch in sozialen Netzwerken zum Beispiel jetzt so die Gelegenheit sehen, so ihre Ressentiments gegen die Russen oder gegen den Russen freien Lauf zu lassen. Also das ist leider prinzipiell auch denkbar, dass da einfach solche Sachen zutage kommen.
Du hast ja auch schon angedeutet, solche Anfeindungen sind jetzt nicht unbedingt ein neues Phänomen und das gab es schon vor Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Was ist aber gleich geblieben?
Naja, ich sag mal so, es gibt eine gewisse Kontinuität von Ressentiments gegen Vorurteilen und Stereotypen allgemein gegen Menschen aus Osteuropa, noch spezieller gegen Russland, wobei da traditionell auch nicht immer so genau unterschieden wurde, was jetzt Russland ist, Belarus, Ukraine. Ja, das kommt erst so langsam auch ins Bewusstsein der breiteren Öffentlichkeit, dass das nicht alles dasselbe ist. Es gab seit den 90er Jahren, als ja in großer Zahl Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion stattfand, vor allem von russlanddeutschen Spätaussiedlern. Da wurden halt alle Vorurteile gegen die Russen ausgepackt, ne? Dass die Säufer sind, gewalttätig, kriminell. Wenn es um Männer geht, bei Frauen zielten die Stereotype dann oft eher auf eine gewisse Sexualität zum Beispiel ab. Ja? Da wurde dann auch so exotisiert in dem Sinne. Diese Stereotype bestehen immer noch, aber das hat sich auch insofern ein bisschen verändert, als dass jetzt eben das in den letzten Jahren sich noch stärker politisiert hat. Dass also dann eben auch gesagt wird, du kommst aus Russland oder die meisten kommen ja nicht mal aus Russland, sondern aus Kasachstan. Aber das heißt, du sprichst Russisch, also bist du für Putin. Das ist halt in dem politischen Klima der letzten Jahre schon eher nicht gut gewesen für Leute, so identifiziert zu werden. Und jetzt natürlich noch viel weniger, weil es jetzt eben die Identifikation mit dem Aggressor in diesem Angriffskrieg ist. Und das ist halt klar für Leute blöd, die tatsächlich nicht für Putin sind, die nicht den Krieg unterstützen. Solche gibt es auch, ja, die treten auch immer mal in Erscheinung, aber das sind ja, weiß Gott, nicht alle.
Danke, Janis, für deine Einordnungen.
Sehr gerne.
Ihr habt Janis Panayiotidis gehört, er ist Historiker und Migrationsforscher. Danke, dass ihr heute zugehört habt. Wir sind jetzt am Ende dieser Podcast-Folge und wenn ihr was auf dem Herzen habt, über was sprechen wollt oder auch was hören möchtet, dann meldet euch. 0160 913 60 852. Mein Name ist Charlene Rogal. Wir freuen uns über eure Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.